Evangelische Perspektiven.
Labyrinthe sind Urbilder der Menschheit. Sie sind keine Irrgärten, sondern führen auf Umwegen zum Ziel. In vielen Kirchen werden Labyrinthe und ihre spirituelle Kraft wiederentdeckt. Michael Reitz über die Schönheit der Umwege.
Es ist das wahrscheinlich älteste Symbol der Menschheit, das Labyrinth. Kulturanthropologen gehen davon aus, dass es seit über 5000 Jahren zum festen Bestandteil menschlicher Bildwelten und auch Rituale gehört. Beginnend bei dem antiken Helden Theseus, der im kretischen Labyrinth das Ungeheuer Minotaurus tötet, bis hin zu der berühmten Spirale auf dem Boden der Kathedrale von Chartres. Labyrinthe waren immer mehr als nur architektonische Kunststücke, die den Menschen verwirren oder sich verirren lassen sollten. Gerade in den spirituellen Traditionen haben sie die Bedeutung, den Menschen bei der Beantwortung ihrer Lebensfragen behilflich zu sein. Seit einigen Jahren erleben die Labyrinthe einen wahren Boom. Allein im deutschen Sprachraum existieren weit über 1000 neue Labyrinthe, vor Schulen, in Stadtparks oder in Kirchen. So auch in St. Stephan in Brühl bei Köln. Dort befindet sich das einzige begehbare Kirchenlabyrinth Deutschlands, sagt Pastoralreferent Markus Dörstl.
Die Idee ist entstanden in einer Gruppe von Menschen, die sich hier sehr intensiv mit diesem Kirchbau auseinandergesetzt haben. Und das ist vielleicht auch das entscheidend Besondere an dem Labyrinth hier in St. Stephan, dass es eine intensive Verbindung zu der Architektur hat. Die Architektur ist so ausgelegt und ausgerichtet, dass sie Menschen nach innen führt. So, und das haben die Menschen, die sich hier mit dem Kirchbau beschäftigt haben, sehr genau gespürt und haben dann überlegt, es wäre eigentlich eine wunderbare Idee, wenn wir dieses nach innen gehen in dieser Kirche tatsächlich mal buchstäblich ausprobieren könnten.
Außer zu den Gottesdienstzeiten, denn dann ist der Kirchenboden bestuhlt, ist das Labyrinth immer begehbar.
Ich glaube ja, dass Aufgabe von Kirche ist, Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, den Raum zu eröffnen, in irgendeiner Art und Weise eine Erfahrung mit Gott zu machen. Und in der Form, glaube ich, kann man das Labyrinth exzellent nutzen, weil ich immer wieder beobachte, dass Menschen, die das Labyrinth gehen, mit sich selber in Kontakt kommen. Und indem sie mit sich selber in Kontakt kommen, haben sie den ersten Zugang zum Göttlichen.
Mit seinem Durchmesser von knapp 20 Metern sieht das Labyrinth von St. Stephan in Brühl eher unscheinbar aus. Zumal niemand zu Beginn seines Weges ahnt, dass er mehr als 100 Meter vor sich hat.
Wenn jemand sich im Labyrinth bewegt, wenn jemand den Weg geht, passiert irgendwas. Irgendwie scheint dieses Labyrinth, dieses Symbol in Menschen was auszulösen. Und zwar unabhängig davon, ob sie im Vorhinein das für eine gute Sache halten oder ob sie das für überflüssig oder für, ich weiß nicht, esoterisch oder so halten. Irgendwas scheint es in Menschen anzurühren.
Die Herkunft des griechischen Wortes Labyrinthos ist unklar. Die wahrscheinlichste Erklärung: der Sage nach ließ sich in der Antike der kretische Herrscher Minos einen Palast bauen, der über weit verzweigte Gänge verfügte, an deren Wänden Doppeläxte, sogenannte Labris, hingen. Doch bereits in der Antike wurden Labyrinthe gebaut, die religiösen Zwecken dienten, als Grabstätten, Opferplätze oder Orte für die Rituale der Priester. Im christlichen Mittelalter setzt ein wahrer Bauboom für Labyrinthe ein. Vor allem in Frankreich finden sich ab dieser Zeit labyrinthische Zeichnungen auf den Fußböden. Die Idee dahinter war offenbar, die Menschen mit ihrer Mitte in Verbindung zu bringen und sie nicht verzweifeln zu lassen an den Wirrnissen des Lebens. Im 20. Jahrhundert hat dies sehr schön der argentinische Dichter Jorge Luis Borges ausgedrückt.
Wenn die Welt ein Chaos ist, sind wir verloren. Wenn sie jedoch ein Labyrinth ist, dann besteht noch Hoffnung. Es gibt ein Ziel, einen versteckten und mystischen Plan inmitten dieses scheinbaren Chaos.
Dieses Ziel zu finden, scheint der Grund dafür zu sein, warum auch die Menschen der angeblich so aufgeklärten Moderne sich zu Labyrinthen hingezogen fühlen, so Markus Dörstl.
Meine Erfahrung ist, dass im Prinzip völlig unabhängig vom Alter erleben die allermeisten irgendeinen Lebensbezug, wenn sie das Labyrinth gehen. Das habe ich schon oft so in Nachbesprechungen, wenn es dann darum geht, es kommt eine Gruppe, die das Labyrinth begeht und es gibt danach die Möglichkeit, sich über die Erfahrungen darüber auszutauschen, bin ich immer wieder aufs Neue überrascht, wie reichhaltig der Austausch nachher ist. Also wie sehr Menschen im Gehen in diesem Labyrinth an eigene Gefühle, an Erfahrungen, an Bezüge aus ihrem Leben herankommen und die dann auch gerne mitteilen.
Eine Unterscheidung ist dabei wichtig. Ein Labyrinth ist kein Irrgarten. Ein Labyrinth ist ein Erfahrungsraum, in dem sich niemand verlaufen kann und soll. Trotzdem werden Therapeuten oder Pädagogen, die mit Labyrinthen arbeiten, häufig mit den Ängsten ihrer Klienten konfrontiert. Benedikta Bartsch ist Diplompädagogin und Grundschullehrerin und nutzt für ihre pädagogische Arbeit mit Kindern und Erwachsenen Labyrinthe, wie zum Beispiel das in der Brühler Kirche St. Stephan. Das kann so aussehen, dass eine Gruppe beispielsweise zunächst auf Zehenspitzen Gehübungen im Labyrinth macht, auf den Fersen läuft oder hüpft und springt. Vor allem bei Erwachsenen ist es wichtig, so Benedikta Bartsch, vorher das Thema zu klären, um das es gehen soll. Was ist mein Lebensweg? Wo ist meine Mitte, meine Begrenzung? Begleitet werden die Gänge im Labyrinth dadurch, dass Benedikta Bartsch mit einer Klangschale oder einer Zimbel sanfte Töne erzeugt.
Ich habe zum Beispiel mal so einen Jesaja-Text, wo da der Säugling am Schlupfloch der Natter sitzt und wartet. Dazu habe ich mein Bild gestellt. Das ist dann ganz speziell auf ein wirklich biblisches Thema. Und das wird dann erarbeitet. Ich habe aber auch mal vom Korn zum Brot gemacht mit Kindern, also den Weg genutzt, der ja auch das Korn geht, um zum Brot zu werden mit den Kindern. Ich habe aber auch schon so zu Themen sich verändern, also sich selbst ja verändern im Wachstum, in der Entwicklung, groß werden. Was heißt es dann bald, die Grundschule zu verlassen? Und es sind nicht immer katholische oder evangelische oder christliche Kinder, es sind auch ganz oft Muslime mit dabei, die das ganz toll finden, eben auch mal in einer Kirche etwas so Tolles zu sehen.
Es gibt Berichte, dass am Ostersonntag der Bischof im Kirchenlabyrinth mit einer goldenen Kugel Ball spielte und dabei wild herumhüpfte, während die Gemeinde ihn im Kreis umtanzte, damit die Hemmschwelle, das Labyrinth zu betreten, überwunden wird. Ganz so turbulent geht es heute nicht mehr zu, wenn Labyrinthe von Gruppen genutzt werden, so der Allgäuer Lebensberater und Psychologe Robert Wörz. Er nutzt Labyrinthe in der freien Natur, um Menschen in Krisensituationen zu helfen.
Die wollen eine Auszeit nehmen, die wollen ihre Stresssituation ein bisschen abbauen, zur Ruhe kommen, die haben Entscheidungen oder Fragen anstehen. Manchmal sind sogar Personen oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in einer Krise stecken. Und was auffällt, es sind sehr viele Suchende dabei. Die suchen ihren Weg in die eigene Mitte, die suchen ihren Platz, die suchen nach einer Veränderung, die suchen den Weg. Also diese Suche steht schon auch sehr oft im Vordergrund. Und da ist natürlich dann auch ab der Mitte des Lebens die Suche nach dem Sinn des Lebens.
Wir sind Bewegungswesen, auch wenn uns in unserem alltäglichen Leben wenig daran erinnert. Im Gehen kommen uns meist die besten Geistesblitze. Friedrich Nietzsche sagte:
So wenig als möglich sitzen, keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung, in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Das Sitzfleisch, ich sagte es schon einmal, die eigentliche Sünde wider den Heiligen Geist.
Es findet der Austausch mit den Elementen statt in der Natur draußen. Ich habe Kontakt mit der Schöpfung, da bin ich natürlich ganz nah auch an der Begegnung zum Beispiel mit Gott. Wenn ich so mitten in der Natur drinnen so diese Schöpfung rundum wahrnehme.
Das langsame, meditative Gehen in einem Labyrinth, vor allem wenn es sich in freier Natur befindet, kann befreiende Wirkungen entfalten, bis hin zu tiefen spirituellen Erlebnissen oder einer Art seelischer Reinigung. Wer therapeutisch oder spirituell mit Labyrinthen arbeitet, muss dabei ausgesprochen achtsam vorgehen. Denn die Begegnung mit sich selbst kann auch unangenehm und bedrückend werden. Am Anfang der Seminare von Robert Wörz stehen deshalb Behutsamkeit und das langsame Hinführen.
Ich informiere dann immer über das Labyrinth, die Geschichte des Labyrinthes, die Entwicklung der Labyrinthe, die Möglichkeiten, dann auch Hinweise, was so zu beachten ist, auf was man besonders aufmerksam, wenn man ins Labyrinth geht, hinschauen soll. Es ist zum Beispiel so, ich empfehle meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie innerhalb des Labyrinthes schweigen.
Robert Wörz und seine Mitarbeiter führen seit Jahren Seminare in Mittelschwaben, Oberbayern und im Allgäu durch. In diesem Bereich befinden sich mehr als 40 Labyrinthe, die regelmäßig genutzt werden. Das Interesse an dieser Arbeit ist sehr groß, sodass die Teilnehmerzahl beschränkt bleiben muss. Die Teilnehmer treffen sich nie direkt am Labyrinth, sondern immer in einiger Entfernung davon. So soll vermieden werden, dass es bei der Arbeit genauso hektisch und zweckorientiert zugeht wie im sonstigen Leben. Am Beginn steht ein Ritual, meist eine Schwelle oder ein kleines Tor, das den Übergang in die Labyrinthwelt und den Umgang mit ihr symbolisieren soll. Und noch etwas anderes kommt hinzu, so Robert Wörz.
Wir bauen da so einen kleinen Irrgarten mit ein. Also wenn wir in einer Stadt sind, wie zum Beispiel Sonthofen, hatten wir im letzten Jahr eine Veranstaltung, da gehe ich bewusst mit den Teilnehmern in die Altstadt und lasse die mal ein bisschen so diese Irrwege, diesen Irrgarten nachspüren in diesen Gassen der Altstadt, wo sie sich entscheiden müssen, gehe ich jetzt links, gehe ich rechts. Oder bleibe ich stehen oder laufe ich in eine Sackgasse rein und muss wieder zurück, um so ein Gefühl für den Irrgarten und die Irrwege zu kriegen. Und dann gehen wir erst zum Labyrinth und beginnen mit der Labyrintharbeit.
Unabhängig von der religiösen Orientierung geht es Menschen in den Labyrinthseminaren und Workshops um eine Neuausrichtung in ihrem Leben. Und manchmal geht das nicht ohne seelische Schmerzen, wie Benedikta Bartsch erzählt.
Sehr ergreifend ist, dass Menschen also auch weinend den Weg gehen. Es macht etwas mit den Menschen und das sieht man eben dann nicht immer, aber beim Weinen sieht man das. Es bleiben auch Menschen stehen und können nicht weitergehen oder sie warten einfach in der Mitte und wollen in der Mitte verweilen, weil das für sie gut ist im Moment. Das ist ganz oft so, dass die Menschen sagen, das ist fast wie ein Wegweiser. Ich habe begonnen zu verstehen. Also und die vielleicht etwas ist, was sie mitnehmen können, was sie vielleicht auch als Richtschnur oder so für ihr Leben benutzen.
Für Benedikta Bartsch war es erstaunlich, wie gerade Kinder auf Labyrinthe reagieren. Der Wandelpfad, so die Erfahrung der Pädagogin, lässt sich dabei hervorragend nutzen, um Kindern schwierige religiöse oder spirituelle Botschaften zu vermitteln.
Jedes Mal war das so, dass die Teilnehmer, meistens waren es Frauen, ganz überrascht von ihrer eigenen Stimme waren.
Christa Menke, Sängerin, Stimmbildnerin und Gesangslehrerin. Sie nutzt das Labyrinth der Brühler St. Stephanskirche, um Menschen über die Begegnung mit ihrer eigenen Stimme ein Stück weiter zu sich selbst zu führen.
Das heißt, der Raum und das Gehen im Labyrinth hat die Menschen erleben lassen, dass da so ungeborgene Schätze in ihnen liegen und sie ja irgendwie ein Stück neuer Identität über den Klang und über das Erleben bekommen haben. Meistens hat es mit einem Wachstum zu tun, dass sie durch das Echo in der Kirche dann den Mut hatten, dadurch, dass etwas verstärkt wurde, direkt kräftiger zu beginnen, sich auch aufzurichten, eben nicht so mit hängenden Schultern oder hängendem Kopf zu laufen, sondern diesen Raum, der Ihnen geschenkt wird, auch als Einladung zu verstehen. Auch Sie haben einen Raum, einen Klangraum.
Die Gruppen von Christa Menke treffen sich in regelmäßigen Abständen in der Kirche St. Stephan.
Die gehen in dem Labyrinth und singen zum Beispiel dabei oder stehen an bestimmten Punkten. Das heißt, unser Gefühl von Erde wird klanglich gesehen wirklich erweitert. Also das Minus wird quasi in ein Plus verwandelt. Nur dadurch, dass ich diese Architektur nutze. So als ob ich im Dunkeln stehe und plötzlich trifft mich ein Licht. Der Klang ist wirklich an der Stelle besonders eindrücklich zu erleben. Er bleibt eben nicht horizontal. Wir erfahren quasi die Kuppel des eigenen Körpers.
Labyrinthe spiegeln dabei die Grundstruktur des menschlichen Lebens.
Ich finde, dass das Labyrinth wirklich eine Metapher für zum Beispiel das Labyrinth in meinem Kopf ist. Sowohl im Bauchhirn als auch hier oben in dem Gehirn. Aus dem Labyrinth herauszufinden, an einen Ort zu kommen.
Labyrinthe lehren, auf die eigene Seele zu hören. So sieht es jedenfalls Gernot Candolini. Der in Innsbruck lebende Autor und Fotograf ist europaweit seit 20 Jahren einer der gefragtesten Designer von Labyrinthen.
Es ist eine Bodengestaltung, die da vor uns liegt. Und indem wir es betreten und darauf gehen, gehen wir sozusagen ein Stück weit mit unserem Körper den inneren Windungen und Wendungen des Lebens nach. Und das kann was in Bewegung bringen. Das, was sozusagen an den Labyrinthen mystisch oder magisch ist, ist ja nichts anderes, weil es in unserer Seele drinnen ist. Also sie helfen uns, etwas, was in uns ist, ins Bewusstsein zu bringen. Indem wir diese verschlungenen Wege nachgehen, gehen wir auch diesen inneren verschlungenen Wegen nach.
Wichtig ist es, mit dieser Suche erst einmal zu beginnen, ohne darüber nachzudenken und abzuwägen, was das Ziel dieser Erkundung sein soll. Mehr oder weniger sind wir alle auf der Suche nach unserer Mitte. Der Gang durch verschlungene Pfade kann dabei wie die verkürzte Version eines Klosteraufenthalts oder einer Pilgerreise erscheinen und ist zudem weniger zeitaufwendig.
Die Renaissance in Europa, die ist jetzt die letzten 20 Jahre und die letzten 10 Jahre noch einmal verdichtet. Und es hat schon auch was mit dem Bedürfnis des Menschen zu tun, nach eigenen authentischen Erfahrungen. Auch das Pilgern ist ja in den letzten Jahren neu aufgeblüht, weil der Mensch sagt, ich möchte mit mir selber auf gute Gedanken kommen. Ich will mir es nicht immer nur von außen sagen lassen, sondern ich will mir selber Dinge überlegen, ich will mir selber Zeit nehmen für mich und schauen, was da kommt. Und Labyrinthe können das. Die schaffen im einfach einen Raum, einen relativ neutralen Ort. Da wird man auch nicht gefordert, in bestimmte Weise besonders fromm zu sein oder irgendwie konfessionell. Das Labyrinth ist ja wirklich ganz frei.
Viele Kirchengemeinden und auch Selbsterfahrungsgruppen haben das für sich entdeckt. Nicht selten wenden sie sich dann an den Labyrinth-Designer Gernot Candolini. Dabei geht es längst nicht mehr nur darum, Labyrinthe an Orten zu bauen, wo sie traditionell zu finden sind, in Kirchenschiffen, Freizeitparks oder an beliebten Ausflugszielen der Naherholung. Denn das Bedürfnis nach Neuausrichtung und Rückzug ist beispielsweise auch bei Gefängnisinsassen anzutreffen. Vor einiger Zeit erreichte Gernot Candolini die Anfrage des Gefängnisseelsorgers Bernhard Haschka aus der Justizvollzugsanstalt Gerasdorf bei Wien.
Der Gefängnisseelsorger ist herangetreten an mich und hat gesagt, wir haben im Gefängnis da eine relativ große, freie Wiese und er würde da gerne ein Labyrinth bauen und was ich davon halte. Und dann haben wir da gemeinsam überlegt und geplant und haben dann auch dieses Labyrinth gebaut mit Strafgefangenen. Das war in einem Jugendgefängnis mit Jugendstraftätern, die alles haben ziemlich viel ausgefressen gehabt haben. Und die dann später sagen, das ist der einzige Ort, wo sie ein bisschen zum Nachdenken kommen. Das ist der einzige Ort, wo sie ein bisschen reflektieren können.
Doch das Lieblingsprojekt Gernot Candolinis liegt nicht in Europa und auch nicht in einer Gegend, die bekannt wäre für ihre friedliche Atmosphäre.
Wir haben ein Labyrinth gebaut, das ein sehr schönes Projekt war in Israel, gemeinsam mit Palästinensern. Ein Friedenslabyrinth, wo wir in die Blume in der Mitte in 6 verschiedenen Sprachen das Wort Frieden hineingeschrieben haben. Und das ist in der größten palästinensischen Schule in Israels mit 4000 Kindern. Mit der Hoffnung, dass jedes Kind, das dieses Labyrinth begeht, so ein Gefühl dafür kriegt, dass es sich lohnt, den langen Weg zum Frieden zu gehen.
Dieser Weg ist auch schon mit der bekanntesten Labyrinthgeschichte verbunden. Der antike Held Theseus muss nicht nur das Ungeheuer Minotaurus besiegen, sondern auch wieder aus dem Labyrinth herauskommen. Dieser Punkt der Sage macht stutzig. Denn, so Gernot Candolini,
alle antiken Darstellungen, ob es römische Darstellungen oder griechische Darstellungen sind, zeigen ein Einweglabyrinth, ein Weg zur Mitte, verschlungen zwar, aber nur ein Weg. Und es gibt sogar griechische Schriftsteller, die die Frage stellen, wenn Theseus in einem Labyrinth war, wozu braucht er dann eigentlich einen Faden? Aber das Spannende ist, man muss die Frage nur einen Hauch anders stellen und schon macht Sinn, nämlich nicht, dass er den Faden braucht, damit er herausfindet, sondern dass er den Faden braucht, dass er überhaupt rausgeht. Denn viele Menschen, die so etwas Ungeheuerliches überwunden haben oder besiegt haben, denken sich, na, wo ist das nächste Ungeheuer? Na, besiegen wir gleich das nächste. Und vergessen den Weg in die Beziehung. Deswegen nennt man ja auch den Weg ins Labyrinth hinein, den Weg der Erkenntnis und den Weg aus dem Labyrinth heraus, den Weg der Liebe.
Sind Labyrinthe an Orte gebunden, die von sich aus schon eine meditative und spirituelle Stimmung vermitteln? Haben die verschlungenen Wege eine Chance im Getümmel der Großstädte? Diese Fragen stellten sich die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Südende im belebten Berliner Stadtteil Steglitz. Eine von ihnen ist Ökopädagogin Silvia Schnoor.
Wir haben uns ja dann für das Labyrinth entschieden, aufgrund der Kirchenlabyrinthe, Tradition im Mittelalter. Also es ist so ein Argument, um zu sagen, warum jetzt hier an der Kirchengemeinde Südende ein Labyrinth sein soll. Und es ist, glaube ich, einmal dieses Wegsymbol und einmal auch die Frage von Tod und Leben. Also man kann es natürlich mit der sündigen Welt und in der Mitte diese Umkehr und neues Leben deuten. Das ist auch eine Deutungsmöglichkeit. Also die christliche Deutung auch der Minotaurus-Sage, dass dann eben Christus das Böse besiegt und in der Mitte praktisch und dann wieder die Umkehr zum neuen Leben.
Auf dem Platz vor der Gemeindekirche liegt das Südender Labyrinth, konstruiert nach dem Vorbild der Überlieferungen, die von dem Labyrinth des Minotaurus berichten. Es hat einen Durchmesser von 10 Metern, sein Weg beträgt 120 Meter und auf insgesamt 7 Gängen führt es um die Mitte herum. Zur Einfassung dieser Wege wurden 10 Tonnen Granitsteine verbaut.
Es wurden schon Gottesdienste am Labyrinth gefeiert, dass man sozusagen drumherum sitzt und zusammen zum Beispiel reingeht und einen Psalm spricht oder auch zusammen singt. Oder im Familiengottesdienst haben wir das schon so gemacht, dass aus der Mitte Brot und Wein für gemeinsames Abendmahl herausgeholt wird. Oder für eine Geschichte zum Erzählen für die Kinder, dass die Kinder sozusagen auch nochmal eine Funktion bekommen, in dem Sinne, dass sie reingehen, das Brot und Wasser holen und dann sozusagen das miteinander teilen und wir dazu eine Geschichte erleben. Also als Erlebnisraum auch für biblische Geschichten oder biblische Aussagen, ja.
Sowohl in der gemeindepädagogischen als auch in der seelsorgerlichen Arbeit findet das Labyrinth in Berlin-Steglitz großen Anklang. Menschen kommen hierhin mit Fragen wie, was hat mein Lebensweg mit dem Labyrinth gemeinsam? Was bedeutet für mich die Mitte meines Lebens? Welche Bedeutung haben Auswege für mich? Eine der Methoden von Silvia Schnoor ist es, in die Mitte des Labyrinths einen Zettel zu legen, auf dem beispielsweise ein Psalm oder ein Zitat aus dem Neuen Testament steht.
Ein Labyrinthspruch oder je nach Thema auch ein Spruch, Wegspruch. die man dann sozusagen mitnehmen kann, auf dem Rückweg darüber nochmal nachdenken kann, wenn man den gelesen hat. Oder kann auch die Leute mit dem Spruch reinschicken und sie sollen drüber sprechen und dann wieder rauskommen und dazu dann sich äußern.
Man kann ein Labyrinth als Spiel sehen, das den Alltag auflockert und das für kurze Zeit Entspannung oder Spaß verspricht. Man kann es aber auch als einen Ort der intensiven und tiefen Begegnung mit sich selbst bis hin zur spirituellen Transformation begreifen. Als Möglichkeitsraum für ein Gefühl, das man schon lange mit sich herumträgt und das sich jetzt endlich zeigen darf. Und nicht selten ist es so, dass der Mensch erst im Gehen lernt, auf seine Seele zu hören und so in der wahrsten Bedeutung des Wortes zur Besinnung kommt.
Die Schönheit der Umwege, wohin Labyrinthe führen können. Sie hörten eine Sendung von Michael Reitz. Es sprachen Beate Himmelstoß und Carsten Fabian. Regie Axel Vostri. Redaktion Matthias Morgenroth. Die Sendung finden Sie als Podcast zum Anhören und Herunterladen unter bayern2.de und in der Bayern 2 App. Weitere Themen rund um Spiritualität, Glaube und Religion finden Sie unter br.de/religion.
Heute auf Bayern 2.